Ja, liebe Gemeinde, heute geht's um das Thema geprägt von den Früchten des Heiligen Geistes. Es geht heute darum, ja, wie der Heilige Geist uns prägt, wie er in unserem Leben Frucht wachsen lässt. Es geht um das, was wir früher Heiligung genannt haben. Ja, dass der Heilige Geist unser Leben heil werden lässt. Der zentrale Vers steht hier in Galater 5, Vers 22. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Keuschheit. Und ich verstehe auch noch nicht alles zu dem Thema. Es werden vielleicht auch ein paar Fragen offen bleiben, aber ich hoffe, dass wir heute ja der biblischen Wahrheit ein bisschen näher kommen und Gott ein bisschen besser verstehen durch diese Predigt. Ich habe dazu vier Punkte. Das erste ist der Zusammenhang im Galaterbrief. Das zweite ist das Bild von der Frucht. Das dritte ist der Heilige Geist als neutestamentliches Gegenstück zum Gesetz. Und am Ende dann die Frage, was ist eigentlich unsere Aufgabe bei der ganzen Geschichte? Ich fange an mit dem Zusammenhang im Galaterbrief. Worum geht es im Galaterbrief? Also der Paulus hat die Gemeinden in Galatien gegründet und ihnen das Evangelium verkündet. Galatien ist eine Landschaft in der heutigen Türkei. Und hat ihnen das Evangelium verkündet, dass wir von Gott angenommen und gerettet sind, allein dadurch, dass wir an Jesus Christus glauben und ihn als unseren Herrn und Heiland annehmen, ohne dass wir zu dieser Rettung irgendwas beitragen könnten, ja, keine guten Taten, keine Anstrengungen und so weiter. Und in die Gemeinden in Galatien sind dann judenchristliche Missionare gekommen und die haben eine Botschaft verkündet, die hieß so Christus und, ja. Sie haben zu den Galatern gesagt, wenn ihr richtige Christen sein wollt, dann müsst ihr euch beschneiden lassen, so wie die Juden, und dann müsst ihr auch die ganzen jüdischen Regeln einhalten. Und Paulus schreibt jetzt ganz scharf gegen dieses Jesus und. Er fängt seinen Brief ganz heftig gleich an. Er sagt, dieses Christus und, das ist eigentlich kein besseres Evangelium, das ist ein ganz anderes Evangelium. Er sagt, mich wundert, dass ihr euch so bald abwenden lasst von dem, der euch berufen hat in die Gnade Christi, zu einem anderen Evangelium, obwohl es doch kein anderes gibt. Und der Paulus sagt, dieses Christus und, es geht überhaupt nicht. Wer selbst was beitragen will zu seiner Rettung, der hat das Evangelium von der Gnade verlassen. In Kapitel 5 schreibt er, ihr habt Christus verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt, aus der Gnade seid ihr herausgefallen. Ein ganz wichtiger Vers ist hier auch Kapitel 5, Vers 1. Zur Freiheit hat uns Christus befreit, so steht nun fest und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Knechtschaft auferlegen. Das heißt, wir dürfen uns als Christen nicht wieder unter das Gesetz, unter Regeln und Gebote zwingen lassen. Und das Thema ist Paulus recht ernst. Ja, es kommt auch in anderen Briefen vor, in Kolosser 2, Vers 16 folgende und Philipper 3, Vers 1 bis 10. Und darum denke ich, dass es für uns auch wichtig ist, dass wir uns vor einem Christus und Denken hüten. Ja, dass wir daran festhalten, dass unser Christsein allein ja von der Gnade Christi abhängig ist und nicht von unseren eigenen Leistungen. Und das Spannende finde ich jetzt, dass direkt nach diesen Versen noch im gleichen Kapitel 5, da schreibt der Paulus vom Leben im Geist, um das es heute geht, von der Frucht des Geistes, von dem, was wir Heiligung nennen. Und ich finde, dass das so hintereinander steht, das zeigt für mich ganz wichtige Punkte. Das erste ist, dass dieses Leben im Geist, das ist keine Voraussetzung für unser Christsein und unsere Rettung, sondern es ist so eine Folge davon. Es steht im Brief dahinter. Und das zweite ist, dass die Gnade Christi, die Vergebung, das ist so die Grundlage für das Wandeln im Geist. Weil wir werden immer wieder Fehler machen und werden immer wieder diese Vergebung brauchen. Das ist das eine. Und nur weil wir auch wissen, dass diese Vergebung gibt, können wir überhaupt Dinge anschauen in unserem Leben, können wir sie unters Kreuz bringen, können wir vielleicht auch überhaupt Dinge zugeben, weil wir wissen, uns ist vergeben. Ich sag's mal so, diese Vergebung, die Gnade Jesu, das ist so wie so ein Schutzraum und in diesem Schutzraum findet diese Heiligung statt. Das dritte ist, dieses Leben im Geist, diese Heiligung, das ist kein gesetzliches Jesus und, sondern es ist ein Gegenstück dazu, es ist ein Gegensatz. Paulus setzt es dagegen. Aber es ist auch nicht so, und das finde ich auch wichtig, dass Jesus uns errettet hat und wir jetzt fröhlich weitersündigen sollen. Ja, vielleicht schreibt jetzt Paulus das gerade an der Stelle in den Brief, dass die Galater nicht auf der anderen Seite vom Pferd fallen, sondern es ist wichtig, dass der Heilige Geist uns verändert, dass wir bereit sind dazu, grundsätzlich, dass er uns verändert. Ja, und das gehört genauso zum Christsein dazu. Ich möchte jetzt mal den Bibeltext lesen, der dann kommt an dieser Stelle aus Galater 5. die Verse 16 bis 26. Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr das Begehren des Fleisches nicht erfüllen. Denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Die sind gegeneinander, so dass ihr nicht tut, was ihr wollt. Regiert euch aber der Geist, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Offenkundig sind aber die Werke des Fleisches, als das sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Davon habe ich euch vorausgesagt und sage noch einmal voraus, die solches tun, werden das Reich Gottes nicht ererben. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gegen all dies steht kein Gesetz. Die aber Christus Jesus angehören, die haben ihr Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Begierden. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, einander nicht herausfordern und beneiden. Na, jetzt, also, wir beten. Herr, wir danken dir für dein Wort und wir bitten dich, dass wir es richtig verstehen und dass ich es richtig auslege. Möchte ich bitten, dass du für jeden, der heute dabei ist, was hast und ihn ansprichst durch deinen Heiligen Geist. Amen. Ja, das zweite ist das Bild von der Frucht. Das Bild von der Frucht kommt im Neuen Testament an vielen Stellen vor. Und ich möchte ein paar Aspekte rausgreifen, was das Bild auch sagt. Das erste ist, es geht hier um was, was von selbst stattfindet. Und darum sind diese Bibelstellen auch Verheißungen und Zusagen und keine Aufforderungen. Was die Aufforderung an uns ist, das werde ich am Ende was dazu sagen. Aber wenn wir das hier mal lesen, in Galater 5, Vers 22, die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld und so weiter. Also das ist die Frucht, wenn wir im Heiligen Geist wandeln. Ähnlich auch in Matthäus 7, Vers 17 oder auch in Johannes 15, Vers 5. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. In keiner von diesen Bibelstellen steht, bring Frucht, häng dich rein, schau, dass die Frucht bei dir wächst. Sondern es steht überall, wenn wir in Jesus bleiben, wenn wir im Geist wandeln, dann lässt der Heilige Geist diese Früchte wachsen automatisch. Und ich habe dazu einen kleinen Exkurs. Es gibt im Neuen Testament viele Stellen, da könnte man eigentlich denken, wenn man die jetzt liest, ob das mit dem Evangelium so stimmt, da könnte man eigentlich denken, unsere Rettung hängt doch von unseren guten oder bösen Taten ab. Ja, also eine Stelle war jetzt heute im Bibeltext, in Galater 5, Vers 21, ja, wo steht, die solches tun, werden das Reich Gottes nicht ererben. Es gibt auch noch viel, viel mehr in Matthäus 7, Vers 21 oder 24 bis 29 aus der Bergpredigt. Oder in Matthäus 12, Vers 36 und 37, da steht, die Rechtfertigung kommt aus den Worten. Dann gibt es das Gleichnis der anvertrauten Pfunde in Matthäus 25 und auch das Weltgericht. Oder auch noch in Johannes 5, Vers 29 oder Jakobus 2, Vers 24. Also solche Bibelstellen, die scheinen ja aufs Erste dem Evangelium zu widersprechen. Wenn man es aus dem Zusammenhang reißt vor allem. Und ich habe mich das schon oft gefragt, wie verstehe ich die? Wie verstehe ich diese Bibelstellen? Und meine Erkenntnis dazu ist die, wenn wir zu Jesus gehören und in ihm bleiben, dann ist unsere Sünde mitsamt allen bösen Taten bezahlt und vergeben und vor Gott nicht mehr existent. Und das gilt für die bösen Taten, die wir, bevor wir Christen geworden sind, gemacht haben und auch für die, die wir jetzt noch machen. Und gleichzeitig lässt der Heilige Geist seine Frucht in uns wachsen. Das heißt, wenn wir zu Jesus gehören, dann sind wir der gute Baum, der die guten Früchte hervorbringt. Weil unsere bösen Früchte, die es gibt, die sind vergeben und vor Gott nicht mehr da. Und der Baum, ja, lässt gute Früchte hervorbringen. Aber das ist in keiner Weise jetzt ein Grund, das finde ich ganz wichtig, dass wir als Christen darauf stolz werden, auf unsere guten Werke und Taten. Oder dass wir vielleicht zuletzt noch auf Menschen runterschauen, die nicht zum Herrn Jesus gehören. Ja, zuletzt vielleicht noch in moralischer Überheblichkeit. Das ist gar kein Grund dafür, ja. Wir müssen uns als Christen immer bewusst machen, dass wir auch Sünder sind, so wie die anderen Menschen auch. Und dass wir aus reiner Gnade erlöst und gerettet sind. Und ich sage das manchmal so, ich meine es auch so, wir sind nicht Christen, weil wir irgendwie besser wären wie die anderen Menschen, sondern vielleicht gerade, weil wir die Vergebung umso mehr nötig haben. Wenn wir von uns aus perfekt wären, dann bräuchten wir die Vergebung ja gar nicht. Und wenn sich dann überhaupt was verbessert in unserem Leben, muss uns immer bewusst sein, dass doch das aus der Kraft des Heiligen Geistes kommt und nicht unsere eigene Leistung. Und darum ist die richtige Haltung für uns an der Stelle, dass wir demütig sind und dankbar. Aus reiner Gnade dürfen wir gute Bäume sein mit guten Früchten, die von Gott kommen. Und aus uns selbst, denke ich, aus unserer eigenen Natur ohne Christus kommt doch mehr das, was wir heute hier auch gelesen haben, diese ganzen faulen Früchte. Und es ist natürlich nicht so, dass jeder alles davon ständig hervorbringt, aber ich denke, dass jeder von uns doch an der einen oder anderen Stelle ehrlich zugeben muss, dass das auch in unserem Leben vorkommt, dass das aus unserer eigenen Natur doch diese Früchte auch wachsen. Und ich denke, damit wir in dieser Haltung der Demut bleiben oder auch immer wieder dahin kommen, lässt Gott die Frucht langsam wachsen. Das Bild von der Frucht sagt ja auch, dass das langsam wächst. Haben Sie schon mal so ein Getreidefeld, wie ich hier in dem Bild habe, gesehen, wie das wächst? Haben Sie sich schon mal hingestellt und zugeschaut, wie der Weizen wächst? Wir wissen, dass es nicht geht. Also das Bild vom Wachstum sagt, dass das was ist, was nicht messbar ist, was man nicht unbedingt sofort sieht. Und es ist auch nicht so, meiner Erfahrung nach, dass wir so in unserem Leben am Anfang so 20% geheiligt sind und dann 30% und am Ende vielleicht 50%. Ja, so wie als ob wir immer eine Leiter immer weiter hochsteigen würden. Ich denke eher so, Gott lässt manchmal da was wachsen, manchmal lässt er da was wachsen. Oft merken wir das gar nicht. Und manchmal mutet Gott uns auch Rückschläge zu. Es kommt vor im Leben von uns Christen, dass wir Sünden begehen, von denen wir immer gedacht haben, dass das uns nie passiert. Aber dass die Frucht wächst, ist eine Zusage. Ja, Gott hat uns das zugesagt. Messbar ist es meistens nicht. Und manchmal können wir im Nachhinein was davon sehen. Sie sehen hier auf dem Bild des Weizenfeld, ist kein Weizenfeld, ist ein Gerstenfeld. Da fahre ich am Weg in meine Arbeit vorbei. Natürlich, wenn kein Corona ist. Zurzeit bin ich leider immer im Homeoffice. Aber normalerweise fahre ich an diesem Feld vorbei. Und im Frühjahr kommen da ganz klein die ersten Halme raus. Und dann fahre ich vielleicht jeden Tag und irgendwann im Sommer schaue ich hin und merke, Wahnsinn, wie dieses Feld gewachsen ist. Ich habe es nicht wachsen sehen, aber es ist gewachsen und im Nachhinein merkt man das. Und so ist es manchmal auch bei uns. Wenn Gott gnädig ist, dann schenkt er vielleicht manchmal solche Momente im Glauben, dass wir im Nachhinein feststellen, da hat Gott ganz viel heil werden lassen, da hat Gott mir ganz viel geschenkt. Wenn ich in mein Leben reinschaue, da fallen mir einige Beziehungen auf, wo Gott geheilt hat, ja, wo Gott Frieden und Versöhnung hat wachsen lassen, ja sogar Freundschaft an Stellen, wo vorher Feindschaft war. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist im Leben, vielleicht sehen Sie auch im Rückblick keine Frucht. Dann bitten Sie Gott, dass er Ihnen das zeigt und dass er die Frucht schenkt und dass Sie vielleicht auch mal was davon merken können. Ich denke, das ist auch ein guter Punkt, wo man sich mal im Hauskreis drüber austauschen kann. Wichtig ist für mich, wenn Gott uns sowas zeigt, auch im Leben, dass wir dankbar sind und demütig und nicht stolz werden auf uns selber. Das nächste, die einzelnen konkreten Früchte, die hier stehen. Von allen Bibelstellen, wo es um die Frucht geht, ist jetzt hier die Galaterstelle die einzigste, wo die Frucht konkret benannt ist. Und das Spannende ist, hier geht es ausschließlich um Charaktereigenschaften. Der Heilige Geist prägt unseren Charakter. Die Frucht ist, dass Gott unseren Charakter prägt, von innen heraus. Dass wir immer mehr so wie Jesus werden. Ich gehe davon aus, dass diese Aufzählung keine ausschließliche ist. Da gibt es bestimmt noch andere gute Sachen, die der Heilige Geist uns schenkt. Trotzdem ist die Reihenfolge so eine gewisse Wertung. Da ist zum Ersten die Liebe. Gott ist die Liebe. Und der Heilige Geist lässt Liebe in uns wachsen. Denkt mal an das Liebesgebot Jesu. Dass wir das auch nur ansatzweise irgendwie tun können, brauchen wir den Heiligen Geist. Dass wir Gottes Liebe haben für andere Menschen. An zweiter Stelle die Freude. Gott schenkt Freude. Gott will, dass wir uns freuen. Sie können mal bei bibelserver.de Freude eingeben und schauen, wie oft es im Neuen Testament vorkommt. Also, wenn man in die Bibel schaut, ist Christsein eine sehr fröhliche Sache. Und es ist ein großer Irrtum, wenn Menschen glauben, dass es eher eine traurige Geschichte wäre. Das nächste, der Friede. Der Heilige Geist wirkt Friede. Friede zwischen Gott und uns, Friede zwischen uns und anderen Menschen. Das nächste ist die Geduld. Gott ist geduldig mit uns. Der Heilige Geist lässt auch Geduld wachsen zu unseren Mitmenschen mit ihren Schwächen und Macken. Ja, zu uns selber, da brauchen wir auch manchmal Geduld. Vielleicht auch manchmal mit unserer Gemeinde. Freundlichkeit. Gott ist ein freundlicher Gott. Gott ist kein Stoffel, würden wir vielleicht sagen. Jesus war freundlich. Der Heilige Geist wirkt Freundlichkeit. Das nächste Güte, das ist mir gar nichts eingefallen, habe ich jetzt auf Wiki nachgeschaut. Unter Güte versteht man eine freundliche, wohlwollende und nachsichtige Einstellung gegenüber anderen. Elemente von Güte sind Gutes tun, Gnade üben, Wohlwollen und Barmherzigkeit. Als Gegenteil von Güte bzw. Herzensgüte werden Strenge oder Unnachgiebigkeit angesehen. Im Christentum ist die Güte eine der Haupteigenschaften Gottes sowie Frucht des Heiligen Geistes. Also auch eine tolle göttliche Frucht. Die Treue, der Heilige Geist wirkt Treue gegenüber Gott, ja, gegenüber unseren Ehepartner, gegenüber unseren Freunden, auch vielleicht gegenüber der Gemeinde und unserem Dienst. Sanftmut, andere Übersetzungen schreiben Rücksichtsnahme oder Bescheidenheit, auch das eine göttliche Eigenschaft, die der Heilige Geist wirkt. Und am Ende die Keuschheit, steht in anderen Übersetzungen Enthaltsamkeit oder Selbstbeherrschung. Also der Heilige Geist schenkt uns, dass wir uns beherrschen können, ja, dass wir keine Getriebenen sind von unseren Gefühlen, Wünschen oder gar von Süchten. Tolle Früchte. Viel Grund zum Danken und vielleicht auch Grund zu bitten, ja, dass Gott diese Früchte auch wirklich uns schenkt und seine Verheißung wahr macht. Ich komme zum dritten Punkt. Der Heilige Geist als neutestamentliches Gegenstück zum Gesetz. Also dieses Leben im Heiligen Geist ist im Neuen Testament das Gegenstück zum Gesetz oder zum Leben unter dem Gesetz. Mit Gesetz meint das Neue Testament die 10 Gebote und die ganzen jüdischen Regeln, die es gab oder gibt, die die Menschen einhalten sollen. Dieses Gesetz war das Zentrum des Alten Bundes. Und im Neuen Testament ist es so, dass Jesus in der Bergpredigt deutlich macht, dass kein Mensch dieses Gesetz im göttlichen Sinne einhalten kann. Vielleicht oberflächlich, aber nicht richtig im tieferen Sinne. Das heißt, kein Mensch kann es schaffen, von sich selber aus gut zu sein oder sündlos zu sein oder sich so zu verändern, dass wir so werden, dass wir zu Gott passen. Die 10 Gebote sagen uns zwar nach wie vor, was Gottes Wille ist und was gute Regeln sind für so ein gelingendes Leben, aber Gott hat im Neuen Testament einen ganz neuen Weg eröffnet, der das Gesetz als Zentrum des Bundes ersetzt hat. Da ist zum einen, dass Jesus durch seinen Tod am Kreuz für unsere Schuld bezahlt hat und durch seine Auferstehung uns neues Leben eröffnet. Und damit sich unser Leben ändert, ja, dafür hat Gott seinen Geist gegeben, der wiederum die Frucht schenkt. Und das ersetzt das Gesetz in der Hinsicht, dass sich unser Leben ändern soll. Also ich sage es nochmal so, dass sich unser Leben ändert zum Guten. Das wird im Alten Testament vom Gesetz erwartet und im Neuen Testament vom Heiligen Geist. Das wird im Alten Testament schon verhießen, zum Beispiel in Jeremia 31, Vers 33 oder auch hier in der Hesekiel-Stelle, die lese ich jetzt mal vor. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben. Und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Das Erste in dieser Bibelstelle handelt nur Gott. Gott macht es. Und ich möchte es jetzt mal in 2 Bildern verdeutlichen. Man merkt hier vielleicht gleich, warum ich kein Kunstlehrer worden bin an der Stelle. Im Alten Testament ist das Gesetz von außen kommen und wir Menschen sollten es einhalten. Das ist aber gar nicht möglich, weil wir ein steinernes Herz haben. Wir sind Sünder. Wir können vielleicht oberflächlich uns an ein paar Regeln halten, aber wir haben immer noch ein sündiges, steinernes Herz. Und wir sind zu wirklichen, liebevollen, selbstlosen, ich sag mal göttlichen Handeln nicht in der Lage, weil es nicht unserem Wesen entspricht. Wir sind so nicht. Und im Neuen Bund ist es so, dass Gott von sich aus, ja, sein Gesetz in unser Herz schreibt. Das heißt, er gibt uns seinen Geist und der packt dieses Problem quasi an der Wurzel an, nämlich hier drinnen bei uns. Er ändert uns. Ja, er ändert unser böses, sündiges Herz, er ändert unseren Charakter. Und dann ist Gottes Wille nichts mehr, was so von außen kommt, sondern es ist was, was von uns wirklich rauskommt, ja, und echt ist, ja, weil der Heilige Geist in uns ist. Gibt auch noch neutestamentliche Stellen dazu, hier Römer 7. Nun aber sind wir vom Gesetz frei geworden und dem gestorben, was uns gefangen hielt, sodass wir dienen im neuen Wesen des Geistes und nicht im alten Wesen des Buchstabens. Kann man auch noch in 2. Korinther 3, Vers 6 nachlesen. Also das Leben im Geist ist das neutestamentliche Gegenstück zum Gesetz im Alten Testament. Ich bin aber auch davon überzeugt, dass wir als Christen in Gesetzlichkeit verfallen können. Das ist bei uns in unserer Prägung gar nicht so selten und liegt vielleicht auch daran, dass es uns irgendwo in uns drin ist, so ein bisschen dieses Gesetzliche, weil es halt sehr menschlich ist. Und deswegen möchte ich jetzt so ein bisschen noch zusammen ein paar Punkte aufzählen, wo wir vielleicht den Unterschied feststellen können. Mit dem Ziel, dass wir uns korrigieren können, wenn wir merken, dass wir uns selber gesetzlich verhalten oder dass wir vielleicht auch andere gesetzlich beurteilen. Und da habe ich hier so eine ganz große Tabelle. Da fange ich jetzt einmal an, aus welcher Kraft das passiert. In der Gesetzlichkeit ist es die eigene Kraft und Anstrengung. Wenn wir im Geist leben, dann lässt der Heilige Geist die Frucht wachsen. Dann ist es was, was von außen kommt. Und deswegen hat es verschiedene Dimensionen. Wenn wir gesetzlich handeln, dann ist diese Dimension menschlich. Paulus sagt fleischlich. Das ist was ganz, sage ich mal, was wir Menschen kennen. Das kennen fast alle Menschen, dass es Regeln gibt, Moral gibt, an die halte ich mich oder schaff's vielleicht ein wenig oder schaff's auch nicht. Und die Dimension beim Leben im Geist ist anders. Die ist göttlich, geistlich, weil nämlich was von außen kommt. Eine andere Kraft, Gottes Kraft kommt in unser Leben und deswegen ist es was, was wir manchmal gar nicht so begreifen können, was wir nicht fassen können, was natürlich Menschen, die Jesus gar nicht kennen, sich auch sehr schwer tun damit. Dann zur Begründung. Die Begründung beim gesetzlichen Handeln ist oft, du sollst nicht, du darfst nicht. Und der Hintergedanke ist oft so wie bei Adam und Eva, mein Gott meint schlecht mit mir. Die Sünde ist eigentlich was Schönes und Gott will, dass ich das nicht mache. So, Gott ist eigentlich, vergönnt mir das nicht. Dabei, wenn wir jetzt mit Jesus leben und im Heiligen Geist leben, dann wissen wir doch, dass Gott es gut meint mit uns. Und dass die Sünde schlecht ist für uns. Auch wenn sie vielleicht erstmal verlockend ist, die Sünde ist schlecht für uns oder für andere. Sie zerstört unser Leben. Und deswegen ist die Begründung für anderes Handeln auch anders. Ihr könnt mal beim Paulus nachlesen. Paulus argumentiert immer ganz anders. Der sagt zum Beispiel, weil es besser ist für mich und andere. Ja, aus Liebe zu Jesus oder aus Dankbarkeit vielleicht zu Jesus oder weil es nicht so im Leben mit Jesus passt. Das nächste ist so, ein weiteres Kennzeichen. In der Gesetzlichkeit gibt es oft so viele detaillierte Regeln. Und es gibt Ausnahmen von den Regeln und Ausnahmen von der Ausnahme. Und diese Regeln sind oft sehr, werden universal verstanden. Da hat man irgendwie, ja, da gibt es zum Beispiel einen Bibelvers irgendwo im Alten Testament und dann sagt man, und deswegen ist es immer schon so gewesen und so wird es immer sein. Und wenn wir im Geist leben, ist es ein bisschen anders. Ja, der Heilige Geist ändert unseren Charakter und das Prinzip ist die Liebe. Und da gibt es in manchen Punkten auch unterschiedliche Erkenntnisse. Wir Christen werden da zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen, da habe ich später noch ein Beispiel dazu. Das nächste, was steht im Mittelpunkt? Was steht im Mittelpunkt unserer Predigten? Was steht im Mittelpunkt unserer Gespräche? In einem gesetzlichen Leben geht es viel um Regeln und um die Frage, was man darf oder gerade noch darf oder was wo es Ausnahmen gibt und es ist ganz viel Thema. Bei uns, wenn wir im Geist leben, geht es eher viel um Jesus, ja, und eine Beziehung zu ihm und vielleicht auch darum, was gut ist für uns und unsere Gemeinde und für die anderen Menschen. Das nächste ist, was ist ein vorherrschendes Gefühl? Das ist vielleicht auch ein interessanter Punkt. Wenn ich gesetzlich handle, dann ist das vorherrschende Gefühl ganz verschieden. Es kann zum Beispiel das Gefühl sein, der Unterschied der Unzulänglichkeit. Das Gefühl, ich schaffe es nicht. Ich schaffe es einfach nicht, das alles einzuhalten. Und da müssen wir als Christen sagen, ja, es stimmt, du schaffst es nie. Du wirst es nie schaffen, gut zu sein. Aber Gott schafft es immer. Durch sein Kreuz, durch seine Vergebung, da ist keine Sünde zu groß. Gleichzeitig vielleicht eine moralische Überheblichkeit, ja, dass man das Gefühl hat, ich bin besser wie andere, ich schaffe das besser. Oder auch ein Richten, der will Christ sein, was der macht. Ja, wenn wir das denken, das ist auch gesetzlich, weil wir selber ja eigentlich, wenn wir an uns denken, ehrlich zugeben müssen, dass wir auch genauso Sünder sind und auch nur aus Gnade gerettet sind. Und es ist auch oft mühselig, anstrengend und freudlos. Derweil das Gefühl, wenn wir im Geist leben, ist doch oft so ein demütiges und dankbares Wissen. Ich weiß, ich bin Sünder, aber ich weiß gleichzeitig, mir ist vergeben. Und ich bin gerettet und dafür bin ich unheimlich dankbar und ich weiß, ich habe dazu nichts beigetragen und ich habe es auch nicht verdient. Das heißt eigentlich, Freude und Dankbarkeit ist das Gefühl, das da eigentlich aufkommt. Das Letzte ist der Umgang mit Versagen, weil es geht ja oft auch schief, bei uns auch. Wenn ich in einer Gesetzlichkeit lebe, dann wird dem Versagen oft begegnet mit Unehrlichkeit, dass man es verdeckt, ja, dass man sich gar nicht mit Heuchelei oder auch vielleicht durch Bagatellisieren, ja, dass man sich denkt, mei, das war jetzt Mist, aber der andere Christ, der ist ja noch viel schlimmer. So, ja, das ist eigentlich gar nicht so schlimm. Derweil der richtige Umgang mit Versagen ist doch, dass wir es Gott bekennen, dass wir um Vergebung bitten und dass wir bitten, dass er uns verändert durch seinen Heiligen Geist. Und ich habe ein Beispiel. Das Beispiel ist die Frage, darf ich mich als Christ tätowieren lassen? Darf ich mich als Christ tätowieren lassen? Und da muss ich sagen, wenn es losgeht mit darf ich als Christ, wird es meistens gesetzlich. Das ist eigentlich die Frage schon mal schief. Und wenn man das jetzt bei Google eingibt und vielleicht auf den zweiten Link klickt, dann kommt man auf eine Seite, auf der steht, nein, auf keinen Fall darfst du dich als Christ tätowieren lassen. 3. Mose 19, Vers 28, ihr sollt um eines Toten willen an eurem Leibe keine Einschnitte machen, noch euch Zeichen einritzen, ich bin der Herr. Wenn man Pech hat, kommt man auf eine Seite, der weiß dann auch noch, dass es Ausnahmen gibt. Vor dem Christsein ist es erlaubt, dann als Christ ist es dann verboten. Man fragt sich dann, warum der Vers 27 weniger wichtig genommen wird. Da steht, ihr sollt euer Haar am Haupt nicht rundherum abschneiden, noch euren Bart stutzen. Und also ich habe mich heute früh rasiert. Ich sehe hier viele andere auch. Das ist Gesetzlichkeit aus meiner Sicht. In so einer zu sagen, das Alte Testament hat unser Leben heute schon ganz detailliert bestimmt. Und ich denke aber auch, wenn man jetzt auf die andere Seite klickt, auf der vielleicht nach einer langen Ausführung steht, ja, du darfst, finde ich oft auch die Argumentation Scheps. Ja? Weil dieses, was ich darf, was ich nicht darf, das ist nicht die Frage als Christ. Das ist keine neutestamentliche Begründung. Neutestamentlich wäre aus meiner Sicht, was ist gut für mich und andere, was ist Gottes Wille, ja, was passt zu Jesus? Und man kann da auch zu verschiedenen Erkenntnissen kommen. Das kann man sehr deutlich sehen, wenn man zum Beispiel unseren Chris und mich nebeneinander im Freibad sieht, dass man auf verschiedene Erkenntnisse kommen kann in diesen Fragen. Also, wie gehen wir mit der Gesetzlichkeit um? Habe ich viel erzählt. Ich denke, es ist wichtig, wenn wir das merken, dass wir in gesetzliches Denken reinkommen, dass wir uns da korrigieren, ja, dass wir immer diesen Vers hier sehen, zur Freiheit hat uns Christus befreit, so steht nun fest und lasst euch nicht wieder unter das Joch, nicht wieder das Joch der Knechtschaft auferlegen, dass wir uns vielleicht auch von anderen kein schlechtes Gewissen machen lassen, wenn sie mit irgendwas ankommen, und dass wir aber gleichzeitig natürlich auch uns bewusst sind, dass wir im Heiligen Geist leben, dass wir nicht fröhlich weitersündigen, sondern halt Gott bitten, dass er seine Frucht in uns wachsen lässt und die richtige Herzenshaltung uns schenkt, dass er uns vergibt, uns verändert, uns immer mehr so sein lässt wie Jesus. Zum Schluss, was ist unsere Aufgabe? Da heißt es, wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Wie funktioniert das? Das wäre auch eine gute Frage für den Hauskreis. Ich gebe mal meine Antwort. Wenn wir diesen Vers hier, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, wenn wir diesen Vers ernst nehmen, dann denke ich, dass unsere Aufgabe ist, dass wir in Christus bleiben. Dass wir in Christus bleiben, dass wir im Gebet, im Bibellesen, in der Gemeinschaft mit anderen Christen, in der Seelsorge bei Jesus bleiben. Und dass wir prinzipiell damit einverstanden sind, dass er uns mit seinem Heiligen Geist prägt. Das gehört zum Christsein dazu. Wir können ihm das auch sagen und bitten, lieber Heiliger Geist, bitte schenk mir deine Frucht. Lass sie in mir wachsen, ich bin dazu bereit. Und ich bin davon überzeugt, dass Gott zu seinen Verheißungen steht und es auch wachsen lässt, diese Frucht. Ich denke auch, dass vieles passiert, ohne dass wir es merken. Und dann gibt es vielleicht auch manchmal immer wieder konkrete Punkte, ja, dass Gott vielleicht uns Punkte zeigt im Leben, wo wir vielleicht lieblos waren oder wo wir gesündigt haben oder wo wir vielleicht merken, da passt was nicht zu Jesus. Oder vielleicht, dass wir bei diesen Früchten heute gemerkt haben, da gibt es einen Punkt, die fehlt mir noch völlig, diese Frucht. Und Gott macht uns das klar, vielleicht durch die heutige Predigt oder durch einen Gedanken oder durch einen anderen Christen. Und dann ist es natürlich wichtig, ja, also wichtig ist, dass wir es dann nicht aus eigener Kraft uns ändern, dass ich mir jetzt vielleicht vornehme, so wie an Silvester, oh, nächste Woche mache ich das jetzt besser, sondern dass wir erstmal zu Gott gehen, dass wir ihn um Vergebung bitten, dass wir auch bereit sind, uns verändern zu lassen, an dem fehlt es ja manchmal auch. Deswegen gibt es ja hier diese tröstliche Bibelstelle. Denn Gott ist, der in euch wirkt, beides, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Also manchmal müssen wir Gott auch bitten, dass er uns bereit macht zur Veränderung. Ja, und manchmal stupst uns der Heilige Geist dann immer wieder am gleichen Punkt an, weil wir vielleicht immer wieder den gleichen Fehler machen oder weil wir es nicht gleich begreifen oder weil wir auch nicht gleich bereit sind. Und vielleicht gibt es so einen Punkt in deinem Leben, wo das so ist, wo der Heilige Geist dir schon oft gesagt hat oder heute zum ersten Mal, da soll sich was ändern. Dann ist der richtige Weg, dass wir ihn bitten, dass er das ändert, dass wir den Heiligen Geist einladen und dass er die Frucht in unserem Leben wachsen lässt und seine Verheißungen erfüllt. Amen. Und dafür möchte ich jetzt noch beten. Vater im Himmel, wir danken dir für das Geschenk von deinem Heiligen Geist und für die Früchte, die er wachsen lässt in unserem Leben. Und von ganzem Herzen möchten wir dich bitten, dass du die Frucht in unserem Leben wachsen lässt. Wir möchten dich bitten, dass wir auch dazu bereit sind, schwierige Themen anzugehen, wo du uns verändern möchtest. Und bitte zeig doch jedem von uns ja den Punkt, um den es vielleicht für ihn heute geht. Möchte ich bitten, dass du da Heilung schenkst, Versöhnung, deine Liebe und dass du durch deinen Heiligen Geist uns veränderst. Amen.